Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 5. Januar. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Wir lesen alle Bibelstellen aus der neuen evangelistischen Übersetzung und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Erstes Buch Mose, Kapitel 11 und 12. Der Turm von Babel. Zuerst hatten die Menschen alle noch dieselbe Sprache und den gleichen Wortschatz. Als sie dann aus dem Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Sie sagten zueinander: Los, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie zu Stein. Die Ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie: Los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Jahwe kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten: eine Stadt mit einem Turm. Da sagte er: Es ist offensichtlich, sie sind ein einziges Volk und sprechen nur eine Sprache. Und was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass ihnen künftig nichts unmöglich sein wird. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Los, steigen wir hinunter und verwirren ihre Sprache, dass keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute Jahwe die Menschen von dort aus über die ganze Erde, und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Deswegen gab man der Stadt den Namen Babel, Verwirrung, denn Jahwe hatte dort die Sprache aller Menschen verwirrt und sie von diesem Ort aus über die ganze Erde zerstreut. Von Sem bis Abram. Es folgt das Verzeichnis der Nachkommen Sems. 2 Jahre nach der Flut wurde Sem der Vater von Arpachschad. Er war damals 100 Jahre alt und lebte noch 500 Jahre, in denen er weitere Söhne und Töchter zeugte. Arpachschad wurde mit 35 Jahren der Vater von Schelach und lebte noch 403 Jahre, in denen er ebenfalls weitere Söhne und Töchter zeugte. Mit 30 Jahren zeugte Schelach Eber und lebte danach noch 403 Jahre, in denen ihm weitere Söhne und Töchter geboren wurden. Eber war 34 Jahre alt, als er Peleg zeugte, und lebte dann noch 430 Jahre, in denen er weitere Söhne und Töchter zeugte. Peleg wurde mit 30 Jahren der Vater von Regu. Er lebte noch 209 Jahre, in denen er ebenfalls weitere Söhne und Töchter zeugte. Regu zeugte mit 32 Jahren Serug und lebte dann noch 207 Jahre, in denen er Söhne und Töchter zeugte. Mit 30 Jahren wurde Serug der Vater von Nahor und lebte dann noch 200 Jahre, in denen er weitere Söhne und Töchter zeugte. Mit 29 Jahren wurde Nahor der Vater von Terach. Danach lebte er noch 119 Jahre und bekam weitere Söhne und Töchter. Von seinem 70. Lebensjahr an zeugte Terach, Abram, Nahor und Haran. Es folgt das Verzeichnis der Nachkommen Terachs. Terach wurde der Vater von Abram, Nahor und Haran. Haran war der Vater Lots und starb noch zu Lebzeiten seines Vaters Terach in seiner Heimatstadt Ur in Chaldea. Abram und Nahor heirateten dann. Abrams Frau hieß Sarai, Nahors Frau Milka. Sie war die Tochter Harans und Schwester von Jiska. Doch Sarai konnte keine Kinder bekommen. Terach brach aus Ur in Chaldea auf, um nach Kanaan zu ziehen. Er nahm seinen Sohn Abram, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit. Doch als sie nach Haran gekommen waren, ließen sie sich dort nieder. Dort starb auch Terach im Alter von 205 Jahren. Abrams Berufung. Da sagte Jahwe zu Abram: Zieh aus deinem Land weg, Verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich will dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Abram in Kanaan. Abram gehorchte dem Befehl Jahwes und brach auf. Lot zog mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Seine Frau Sarai und sein Neffe Lot begleiteten ihn. Sie nahmen alle Menschen, die sie in Haran erworben hatten, und ihren ganzen Besitz mit. So zogen sie nach Kanaan. Abram durchzog das Land bis zu einem Platz bei Sichem in der Nähe des Wahrsagebaums. Damals waren ja noch die Kanaaniter im Land. Dort ließ sich Jahwe von Abram sehen und sagte zu ihm: Dieses Land will ich deine Nachkommen geben. Da baute Abram an dieser Stelle einen Altar für Jahwe, der ihm erschienen war. Später zog er in das Bergland östlich von Bethel und schlug seine Zelte so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Auch dort baute er Jahwe einen Altar und machte so den Namen Jahwes bekannt. Dann brach er wieder auf und zog immer weiter in den Negev hinein. Abram und Sarai in Ägypten. Als eine schwere Hungersnot im Land ausbrach, suchte Abram Zuflucht in Ägypten. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagte er zu seiner Frau Sarai: Ich weiß, dass du eine sehr schöne Frau bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sag doch, dass du meine Schwester bist, dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. Tatsächlich geschah es so, als Abram nach Ägypten kam. Überall fiel seine Frau durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute rühmten sie vor dem Pharao, und der ließ sie in seinen Palast holen. Ihretwegen überhäufte er Abram mit Geschenken. Er ließ ihm Schafe, Ziegen, Rinder und Esel zukommen, Sklaven und Sklavinnen, Eselstuten und Kamele. Doch weil der Pharao Abrams Frau zu sich genommen hatte, schlug Jahwe ihn und seine Familie mit schweren Krankheiten. Da ließ der Pharao Abram zu sich rufen. »Was hast du mir da angetan?« warf er ihm vor. »Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Du hast sie als deine Schwester ausgegeben und nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, hier ist deine Frau, nimm sie und geh.« Dann gab der Pharao seinen Männern Befehl, Abram und seinen Besitz sicher aus dem Land zu bringen. Johannes Kapitel 3, Vers 22 bis Kapitel 4, Vers 30. Der Täufer über Jesus. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Er blieb einige Zeit dort, um Menschen zu taufen. Aber auch Johannes taufte damals noch, und zwar in Änon, nicht weit von Salim, weil es dort reichlich Wasser gab. Ständig kamen Menschen zu ihm, um sich taufen zu lassen, denn Johannes war damals noch nicht im Gefängnis. Da kam es zwischen einigen Jüngern des Johannes und einem Juden zum Streit über die Reinigungsvorschriften. Deshalb gingen sie zu Johannes. »Rabbi«, sagten sie, »der Mann, der auf der anderen Jordanseite zu dir gekommen ist und auf den du hingewiesen hast, der tauft jetzt auch, und alle gehen zu ihm.« Johannes entgegnete, »Kein Mensch kann sich auch nur das Geringste nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias, ich bin ihm nur vorausgeschickt worden. Wer die Braut bekommt, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht dabei und freut sich von Herzen, wenn er dessen Stimme hört. Das ist die Freude, die mich jetzt erfüllt. Er muss immer größer werden, ich dagegen geringer. Johannes über Jesus. Ja, er ist von oben gekommen und größer als alle anderen. Wer von der Erde stammt, redet aus irdischer Sicht. Der vom Himmel kommt, steht über allen und bezeugt, was er dort gesehen und gehört hat, aber keiner nimmt ihm seine Botschaft ab. Doch wer auf ihn hört, bestätigt damit, dass Gott wahrhaftig ist. Denn er wurde von Gott gesandt und verkündet Gottes eigene Worte, weil Gott ihm den Geist ohne jede Einschränkung gegeben hat. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht glauben will, wird das Leben nicht sehen. Gottes Zorn bleibt dann auf ihm. Reise durch Samarien, die Frau am Brunnen. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Er taufte allerdings nicht selbst, das taten seine Jünger. Da verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei fühlte er sich gedrängt, den Weg durch Samarien zu nehmen. So kam er zu einem samaritanischen Ort namens Sychar. Er lag in der Nähe des Grundstücks, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort ist auch der Jakobsbrunnen. Ermüdet von der langen Wanderung setzte Jesus sich an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: Gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Überrascht fragte die Frau: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Die Juden vermieden nämlich jeden Umgang mit Samaritanern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Jesus erwiderte: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser sprudelt, bis ins ewige Leben hinein. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Schöpfen herkommen. Geh und hole deinen Mann hierher, sagte Jesus. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau darauf. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Glaube mir, Frau, gab Jesus zur Antwort, es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir jedoch wissen, wen wir anbeten, denn das Heil für die Menschen kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrhaftigkeit anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, dass der Messias kommt, der auch Christus genannt wird, sagte die Frau darauf. Und wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin's. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Doch keiner fragte, was willst du von ihr oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündete den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Los, kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er der Messias. Da strömten die Leute aus der Stadt zu Jesus. Psalm 5 Morgengebet um Schutz. Dem Chorleiter für Blasinstrumente ein Psalmlied von David. Hör meine Worte, Jahwe, auf mein Seufzen gib Acht. Vernimm doch meinen Hilfeschrei, mein König und mein Gott, denn ich bete allein zu dir. Frühmorgens schon hörst du meine Stimme, Jahwe. In aller Frühe bringe ich dir mein Gebet und warte auf dich. Du bist kein Gott, dem das Unrecht gefällt, bei dir darf der Böse nicht bleiben. Überhebliche Prahler willst du nicht sehen, wer Böses tut, ist dir verhasst, die Lügner lässt du zugrunde gehen, Mörder und Betrüger sind Jahwe ein Greuel. Ich darf dein Haus betreten, dank deiner großen Gunst. In Ehrfurcht bete ich zu dir, neige mich zu deinem Heiligtum hin. Führe mich, Jahwe, nach deiner Gerechtigkeit, tue es meinen Feinden zum Trotz und bahne mir den Weg, den ich gehen soll. Denn aus ihrem Mund kommt kein verlässliches Wort, ihr Inneres ist voller Verderben. Ihre Kehle ist wie ein offenes Grab, ihre Zunge aalglatt. Lass sie dafür büßen, Gott. Durch ihre Pläne bring sie zu Fall, verstoße sie wegen ihrer vielen Vergehen, denn sie haben gegen dich rebelliert. Dann werden die sich freuen, die bei dir geborgen sind. Ihr Jubel wird kein Ende haben, weil du sie beschirmst. Und die, die deinen Namen lieben, freuen sich an dir. Ja, du segnest den gerechten Jahwe, wie ein Schild umgibt ihn deine Gunst. Sprüche, Kapitel 1, die Verse 24 bis 28. Die Weisheit ruft, immer wieder rief ich euch an, doch ihr habt gar nicht zugehört, habt die ausgestreckte Hand nicht beachtet, wolltet die Mahnung nicht hören und schlugt jeden Rat in den Wind. Doch wenn das Unglück kommt, werde ich lachen, dann spotte ich über euch, wenn das, was ihr fürchtet, wie ein Sturm über euch kommt, wenn ihr bedrängt seid von Angst und Schrecken. Dann schreit ihr nach mir, doch ich antworte nicht. Dann sucht ihr mich, doch ihr findet mich nicht. Soweit die Bibellese von heute und heute auch wieder mit der Losung. Die ist heute in Sacharja, Kapitel 8, in Vers 21. Lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen den Herrn Zebaoth. Wir wollen mit euch gehen. Und aus Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 15 dazu. Lydia ließ sich taufen, zusammen mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft. Danach bat sie, wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus. Ihr könnt bei mir wohnen. Ja, Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren Freitag und möchte euch auch noch einen dazu passenden Segen mit auf den Weg geben. Gott, segne unser Lebenshaus, indem du darin eintrittst. Segne unser Lebenshaus, indem du darin Wohnung nimmst. Segne unser Lebenshaus, indem du es öffnest, sodass dein Reich in ihm Platz findet. Amen.